Deutschlandfunk. Das Feature.
Mi mirada sobre la realidad cubana no es complaciente.
Mein Blick auf die kubanische Wirklichkeit gefällt den Kulturbürokraten und gewissen Politikern nicht. Ich habe zwar den Nationalpreis für Literatur, die höchste literarische Auszeichnung erhalten und 8-mal den Kritikerpreis für das beste Buch des Jahres, öfter als jeder andere, aber meine Bücher sind in Kuba kaum zu kaufen. Viele kennen sie. Denn sie werden weitergereicht oder als PDF über USB-Sticks und Smartphones verbreitet. Ich kann mich auch nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal im Fernsehen aufgetreten bin. In keinem offiziellen Periodikum werde ich zitiert. Ich bin quasi unsichtbar.
Das erzählte mir Leonardo Padura, Kubas bedeutendster Gegenwartsautor, 2019 in einem der vielen Gespräche, die ich im Lauf der Zeit mit ihm geführt habe. Und er fügte einen bizarren Höhepunkt der öffentlichen Missachtung hinzu.
Auf der Buchmesse in Havanna war nur ein einziges Buch von mir ausgestellt. Und zwar in Blindenschrift. Sie waren sozusagen an der Perfektion meiner Unsichtbarkeit angekommen. Ich war nur noch Material für Blinde. Ich zahle diesen Preis jedoch mit großer Gelassenheit, denn das Wichtigste ist für mich, in Kuba zu sein und zu schreiben.
Diese Aussage hat mich irritiert, denn ich habe mich immer wieder gefragt, wieso dieser international so erfolgreiche und offiziell derart ignorierte Padura unbedingt auf dieser Insel bleiben möchte, von der so viele Menschen vor den unerträglichen Lebensverhältnissen fliehen, die er selbst in seinen Romanen so drastisch beschrieben hat.
Der Fall Padura. Ein kubanischer Autor und die Zwänge des Regimes. Ein Feature von Peter B. Schumann.
Kennengelernt habe ich ihn 2004 in Berlin. Sein erster Kriminalroman, Ein perfektes Leben, war gerade auf Deutsch herausgekommen. Und ich war über Zeilen wie diese erstaunt.
Alles verfinstert sich mit der Zeit. Wie die Stadt, durch die ich gehe. Zwischen dreckigen Hauseingängen, stinkenden Abfallhaufen, abblätternden Hauswänden, überlaufenden Kloaken und baufälligen Balkons, die von Holzbalken abgestützt werden. Am Ende sind wir uns alle gleich. Die Stadt, die mich erwählt hat, und ich, der von ihr erwählte. Tag für Tag sterben wir einen vorzeitigen, langsamen Tod. Verursacht durch kleine Verwundungen, größer werdenden Schmerz, fortschreitende Tumore.
Das war Realfiktion. So kannte ich das Havanna der frühen 1990er Jahre, in denen die Geschichte spielt. Nur hatte ich bisher kein Buch eines in Kuba lebenden Autors gelesen, der es sich erlaubte, die Stadt so drastisch darzustellen. Doch es war die Zeit des Umbruchs, der ideologischen Verunsicherung durch Perestroika und Glasnost und der dramatischen Wirtschaftskrise, nachdem die Sowjetunion ihre jahrzehntelange Versorgung eingestellt hatte.
Die Wirtschaftskrise führte zu großen Veränderungen in Kuba und zu einer Öffnung in der Kultur, in der Literatur genauso wie auf dem Theater, in der Kunst und im Film. Das symptomatische Werk war der erste kubanische Spielfilm über Homosexualität, Erdbeer und Schokolade, von Tomás Gutiérrez Alea nach einer Erzählung von Senel Paz. Dieses Werk wäre 4 oder 5 Jahre zuvor nicht möglich gewesen.
In diesem Kontext kam der passionierte Krimi-Leser Padura auf die Idee, sich an einem Kriminalroman zu versuchen. Doch er wollte nicht der Tradition von Hammett oder Chandler folgen, die er bewunderte. Er ließ sich lieber von der neuen sozialen Intention des Spaniers Manuel Vázquez Montalbán oder des Mexikaners Paco Ignacio Taibo II beeinflussen. Er verabscheute Krimis, die nur einem Selbstzweck dienten, denn er wollte mit dem Genre die kubanische Wirklichkeit erforschen. Deshalb brach er mit der auf der Insel gängigen und sehr populären Form des Krimis.
Era un tipo de literatura muy cercana a lo que se hacía, por ejemplo, en la antigua República Democrática Alemana.
Sie glichen jener Literatur, die man in der früheren DDR und vor allem in der Sowjetunion publizierte. Diese Spionageromane sollten eine Antwort auf John le Carré sein. Die kubanischen Sicherheitsorgane, die sie bevölkerten, siegten in der Zeit des Kalten Krieges stets über die CIA-Agenten. Diese Werke hatten auch irgendetwas mit unserer Realität zu tun, verfügten jedoch kaum über literarische Qualitäten. Die Hauptfiguren waren eindimensional, besaßen keine Konflikte, keine Widersprüche und eigentlich auch kein Leben. Die meisten von ihnen waren ohne den geringsten Stilwillen abgefasst worden.
Dieser systemtreuen Unterhaltungslektüre mit ihren staatstragenden Stories stellte er seine realitätssatten Geschichten entgegen, diese kritischen Innenansichten eines zerfallenden Regimes. Dazu entwarf der Autor mit Mario Conde einen Polizeikommissar, über den er in Ein perfektes Leben schrieb.
Er fragte sich, was er eigentlich aus seinem Leben gemacht hatte. Immer wenn er über die Vergangenheit nachgrübelte, hatte er das Gefühl, dass er nichts war und nichts besaß.
Das Besondere an Mario Conde besteht darin, dass er eine Person wie wir alle ist, die wir unsere Depressionen und Widersprüche haben und manchmal eben auch pessimistisch sind. In Kuba funktioniert diese menschliche Charakterisierung so gut, dass die Leute auf der Straße mich fragen, wie es Mario Conde geht. Sie betrachten ihn nicht mehr als literarische Figur, sondern als reale Person. Er hatte eben manchmal auch schwache Seiten und tritt nicht wie ein typischer Polizist auf. Er ist kein Anti-Held, sondern eher ein Anti-Polizist.
Was hast du aus deinem Leben gemacht, Mario Conde? Fragte er sich wie jeden Tag. Und wie jeden Tag hatte er Lust, die Zeitmaschine rückwärts laufen zu lassen. Seine Verletzungen, seine Irrtümer und seine Exzesse, seine Wut und seinen Hass auszulöschen. Seine verfehlte Existenz abzulegen und den Punkt zu finden, an dem er wieder ganz von vorn beginnen konnte. Aber hat das überhaupt einen Sinn? Fragte er sich dann. Jetzt, da ich sogar eine Glatze bekomme?
Mein propósito fundamental era que fuera una novela policíaca, cubana.
Ich wollte mit Ein perfektes Leben einen sehr kubanischen Kriminalroman schreiben, der sich völlig von den bisherigen unterscheiden sollte. Zuerst habe ich Mario Conde geschaffen. Er war entscheidend für die ganze Geschichte, denn er ist jemand, der jeglichen Opportunismus und Karrierismus ablehnt. Ihn habe ich dann mit einer entsprechenden Figur konfrontiert. Einem alten Schulfreund, der inzwischen Spitzenfunktionär im Industrieministerium geworden ist. Ein Prototyp für Opportunismus und jene Korruption, die sich in den Jahren der Not in Kuba ausgebreitet hat. Sie herrschte besonders auf der politischen Ebene, durchzog jedoch selbst die elementarsten Bereiche des Alltagslebens. Dort war sie allerdings oft eine Form des Überlebens.
Ein perfektes Leben von 1991 ist der erste kubanische Roman, in dem das Problem der Korruption thematisiert wird. In insgesamt 4 Romanen, dem sogenannten Havanna-Quartett, hat Leonardo Padura zunächst die kubanische Gesellschaft durchleuchtet. 1994 folgte Handel der Gefühle. Darin zeigt er, wie die Kriminalität selbst ins Bildungswesen eindringt und dort Vetternwirtschaft und Drogenhandel blühen. Labyrinth der Masken von 1997 ist eine Hommage auf Virgilio Piñera, Kubas großen Dramatiker, der wie viele andere Künstler wegen seiner Homosexualität verfolgt wurde. Meer der Illusionen von 1998 handelt erneut vom Opportunismus von abgehalfterten Funktionären und alteingesessenen Familien, die viel, aber längst nicht alles verloren haben. Und von einem Mario Conde, der desillusioniert von seinem Leben den Polizeidienst quittiert, um sich einer alten Leidenschaft der Literatur zu widmen.
Als Schriftsteller, Intellektueller und Bürger, der in all diesen Jahren in Kuba gelebt hat, habe ich eine Verantwortung, kritisch darüber zu schreiben. Und ein Recht.
Das sagte mir Leonardo Padura, als wir uns 2008 erneut trafen und ich ihn fragte, ob eigentlich viel Mut dazu gehöre, so kritische Romane in Kuba zu schreiben, wie zuletzt »Der Nebel von gestern«. Darin zeichnet er die Lebensverhältnisse Anfang der 1990er Jahre so düster und ausweglos wie nie zuvor. Zehntausende sind arbeitslos und versuchen auf der Straße ein paar Habseligkeiten, vor allem Literatur, zu verkaufen.
Die Not war so groß und allumfassend, dass selbst die ehrwürdige Welt der Bücher nicht verschont blieb. Hunderte von Privatbibliotheken, einst Hort von Bildung, Weisheit, bibliophilem Stolz und tausend Erinnerungen an glücklichere Zeiten verwandelten sich nach und nach in vulgäres Papier einer anderen Art, in stinkende, rettende Dollarscheine.
Ich habe oft Zuckerrohr geschlagen, schon als 15-jähriger Schüler, und erinnere mich mit Schrecken daran, wie meine Hände vom Griff der Machete zu bluten begannen. Außerdem habe ich ein Jahr lang als Korrespondent vom Krieg in Angola berichtet. Ich habe alle Entbehrungen und Beschränkungen in Kuba erlebt. Und das gibt mir irgendwie das Recht dazu, eine kritische Vision von meinen Lebensverhältnissen zu verbreiten.
Padura war damals in der Zeit der Wirtschaftskatastrophe, die euphemistisch Sonderperiode in Friedenszeiten hieß, als Autor kaum bekannt. Er leitete zwar die Gazeta de Cuba, die Zeitschrift der UNIAC, des Schriftsteller- und Künstlerverbands, konnte jedoch von dem bescheidenen Gehalt nicht leben.
Es war für meine Frau und mich damals in den 90er Jahren wirklich eine harte Zeit. Es gab keine Lebensmittel, keine Busse, keinen Strom, kein Papier, kein Geld. Es war so schwierig, dass wir einen Moment lang daran dachten, im Ausland zu leben. Aber wir haben uns entschieden, auszuharren, weil wir daran glaubten, dass wir als Familie diese Zeit überstehen könnten. Meine Frau Lucia, sie hat Philologie studiert wie ich, musste das Friseurhandwerk erlernen, um etwas Geld zu verdienen. Ich habe Wein fabriziert aus den kleinen Trauben, die hier wachsen, und habe ihn an die Säufer in meinem Viertel verkauft. Dann hatte ich das Glück, dass ich einige Arbeiten fürs spanische Fernsehen machen konnte. Dafür erhielt ich zwar kein Honorar, jedoch sehr großzügige Aufwandsentschädigungen. Damit konnte ich meinen ersten Computer kaufen und Lebensmittel. Ich begann wie ein Verrückter zu schreiben, was mich wohl vor der Verzweiflung jener Jahre rettete.
Dabei entstand seine erste Erfolgsserie, das Havanna-Quartett. Sie begründete seinen Ruhm und wies jüngeren Autoren einen Weg in die literarische Zukunft, wie zum Beispiel Amir Valle.
Durch Paduras erste Krimis haben wir jüngere kubanische Autoren es gewagt, die gleichen Themen aufzugreifen, mit denen er international Anerkennung gefunden hatte. Die Behörden respektierten anfangs die Kritik, denn sie wussten noch nicht, wie sie darauf reagieren sollten. Er öffnete die Tür zu einer neuen Form des Kriminalromans und zu einer neuen kritischen Tendenz in der kubanischen Literatur.
Amir Valle schrieb in den 2000er Jahren eine ganze Reihe harter realistischer Krimis, die auf wirklichen Fällen basierten. Als er damit im Ausland zunehmend Erfolg hatte, wurde dies dem Regime suspekt und es fing an, seine Arbeit immer stärker zu behindern, bis er auf der Insel nichts mehr publizieren konnte. Er fand im Internet einen Ausweg und veröffentlichte dort das Kulturmagazin Letras in Kuba. Daraufhin sperrten ihm die Behörden den Account. Als er 2005 in Spanien durch regierungskritische Äußerungen auffiel, kam es zum endgültigen Bruch.
Sie haben mich damals zwar ausreisen lassen, aber dann die Einreise verweigert. Das ist mein Dilemma. Sonst wäre ich wie Padura in Kuba geblieben. Ich habe Ihnen auch noch den Vorwand geliefert. Auf einer Versammlung des Schriftstellerverbandes fragte mich der Direktor des staatlichen Buchverlags, ein Stalinist der kubanischen Kultur, warum haust du nicht ab, wenn du das hier alles so schrecklich findest? Und ich antwortete ihm, wenn ihr mich loswerden wollt, dann müsst ihr mich schon in ein Flugzeug setzen und rausschmeißen. Und das haben sie getan. Seither konnte ich nie mehr nach Kuba zurück. Ich bin nicht emigriert. Ich wurde verbannt.
Ich habe ihn kennengelernt, als er 2006 durch ein Stipendium des Penn-Zentrums Deutschland mit seiner Familie nach Berlin kam und im Wedding eine kleine Wohnung erhielt. Dort lebt er heute noch, arbeitet als Journalist für die Deutsche Welle, hat zahlreiche Romane und Sachbücher publiziert und unter anderem für seinen Nachruf auf die kubanische Revolution »Die Wörter und die Toten« 2007 den Vargas Llosa Literaturpreis erhalten. Mit Leonardo Padura, dem Älteren, verbindet ihn eine jahrzehntelange Freundschaft.
Wir haben beide mit Kriminalromanen begonnen, er ein Jahrzehnt vor mir, und haben lange Zeit den gleichen Weg eingeschlagen. Ich habe im Zentrum von Havanna gewohnt und er am Stadtrand in Mantilla. Dadurch hat er auch einen anderen Kontakt zu den einfachen Menschen als ich, der ich inmitten der sozialen Probleme gelebt habe. Der Prostitution, des Schwarzmarkts, des Drogenhandels. Ich stehe dem Dokumentarischen näher als er. Für ihn ist das Literarische und der Subtext immer wichtiger gewesen als das reale Ereignis.
Ende der 2000er Jahre stellte Leonardo Padura vorläufig seine kriminalistischen Ermittlungen ein und wandte sich einem ganz anderen Thema in »Der Mann, der Hunde liebte« zu, dem Trotzkismus.
Warum sollte er noch kämpfen, jetzt, da die Revolution bereits 10 Jahre an der Macht war? Die Antwort lag auf der Hand. Um sie aus dem pervertierten Abgrund einer Reaktion zu holen, die die hehrsten Ideale der menschlichen Zivilisation verriet. Doch wie? Das war die große Frage. Und die widersprüchlichsten Antworten darauf schwirrten ihm durch den Kopf und lähmten ihn in seinem absurden Kampf als kaltgestellter Kommunist gegen andere Kommunisten, die sich die Revolution unter den Nagel gerissen hatten. Mit zensierten und gefälschten Informationen war ein Prozess der Verwirrung in Gang gesetzt worden, durch den Stalin und seine Anhänger ihn seiner Stimme und sogar seiner Ideen beraubten, indem sie eben die Programme zu den ihren erklärten, für die er attackiert und am Ende aus der Partei ausgeschlossen worden war.
Trotzki und alles, was sich in jener Welt ereignet hat, kannten wir in Kuba überhaupt nicht. Er war ein Tabu. Deshalb hatte er schon lange wie ein Magnet auf mich gewirkt. Ich wollte unbedingt wissen, was mit ihm geschehen war. Als ich dann endlich 1985 das Trotzki-Haus in Mexiko-Stadt besuchte, war ich zutiefst schockiert. Ich konnte sehr gut nachempfinden, wie ein Mensch ständig von der Angst verfolgt und eine Idee derart pervertiert wird, dass sie zum Mord führt.
Darunter versteht der Autor die Pervertierung der Utopie des Sozialismus. Auch er hat einmal an das große Projekt geglaubt und musste erleben, wie die Revolution in einem autoritären Regime verkümmerte. Der historische Stoff war für den Kubaner also von aktueller Brisanz. Es sollte jedoch noch bald 15 Jahre dauern, bis er ihn in einem Roman verarbeiten wollte. Er hatte erfahren, dass Trotzkis Mörder Ramón Mercader 4 Jahre lang in Kuba gelebt und auch dort gestorben war. Ursprünglich war er ein spanischer Kommunist gewesen, später jedoch vom sowjetischen Geheimdienst für diese Tat ausgebildet worden. Die beiden unvergleichlichen Lebenswege von Opfer und Täter erzählt Padura in großen Bögen parallel. Trotzkis Leidenszeit in der Verbannung und im Exil sowie die Entwicklung dieses Mercader vom gläubigen Kämpfer im spanischen Bürgerkrieg zum überzeugten Mörder. Endlos waren die Recherchen und auch der Schreibprozess, bis 2009 das rund 700-seitige Werk »Der Mann, der Hunde liebte« vorlag.
Es gibt ein Geheimnis, das meine Arbeitsweise enthüllt, meine Disziplin. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich vielleicht nicht der talentierteste kubanische Schriftsteller, aber sicher der fleißigste bin. Von meinen ersten Recherchen an bis zum fertigen Manuskript habe ich 5 Jahre daran gearbeitet, und zwar von Montag bis Sonntag. 2 Jahre habe ich für das Sammeln und die Lektüre des sehr umfangreichen Materials gebraucht, sowie für Reisen zu den Schauplätzen, an denen Trotzki und Mercader gelebt haben, und um mich in Trotzkis Denken hineinzuversetzen. Und dann 3 Jahre des Schreibens, in denen ich nicht aufgehört habe zu recherchieren.
Vielleicht aus einer Art Selbstschutz heraus dachte er, als er von den Explosionen geweckt wurde, dass es sich um Böller oder Feuerwerkskörper eines Festes handle, das gerade in Coyoacán gefeiert wurde. Erst als Natalia ihn aus dem Bett zerrte und ihn zu Boden drückte, begriff er, dass es Schüsse waren, die ganz in der Nähe abgegeben wurden. War seine Stunde gekommen? Fragte er sich. Musste er sich verabschieden? Einfach so? In einem Nachthemd? An eine Wand gekauert? Lev Davidovich blieb sogar Zeit zu denken, dass es eine wenig dekorative Art zu sterben war. Würde er mit hochgeschobenem Nachthemd daliegen, die Schamteile entblößt? Der Verurteilte presste die Beine zusammen und machte sich bereit zum Sterben.
Padura nennt Leo Trotzki in seinem Buch bei dessen ursprünglichem Namen Lev Davidovich und drückt damit die Sympathie mit seiner Hauptfigur aus. Auch unterstreicht er beim ersten gescheiterten Attentat auf ihn den menschlichen Charakter dieses Mannes, der sich im Moment höchster Not noch Gedanken über sein Erscheinungsbild im Nachhinein macht. Die Szene wirkt auf den ersten Blick komisch. Sie gehört zu den Mitteln, mit denen der Autor ein humanes, facettenreiches Bild seiner Gestalten zu schaffen versucht, ganz gleich, ob es sich um einen Polizeikommissar oder eine Persönlichkeit der Geschichte handelt. Er lässt seinen Trotzki aber nicht nur als Lichtgestalt erscheinen, sondern auch als erbarmungslosen Kriegsminister.
Lev Davidovich wusste, dass die blutige Niederschlagung des Aufstandes der Matrosen in Kronstadt immer ein schwarzes Kapitel der Revolution bleiben und er selbst voller Scham und Schmerz mit dieser Schuld würde leben müssen. So einfach, so schrecklich, so grausam können die Maßnahmen der Revolution sein, dachte er. Und nichts und niemand konnte ihn von dieser Meinung abbringen.
Padura verurteilt ihn nicht, sondern zeigt ihn in seiner Widersprüchlichkeit, und zwar nicht nur als Opfer des Stalinismus, sondern auch als Täter in der russischen Revolution. Er entwickelt beim Leser sogar ein Mitgefühl für Mercader, Trotzkis Mörder, der nach seiner Entlassung aus 20-jähriger mexikanischer Haft krebskrank in Kuba landet. Er verweist auf die humane Seite dieses Mannes, der Hunde liebte.
Mercader entscheidet sich nicht, seinen kranken Hund zu töten, obwohl der sehr leidet, denn es bereitet ihm großen Schmerz, ein krankes Tier zu töten. Das zeigt die andere Seite dieses Mannes, der kaltblütig eine der wichtigsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts umgebracht hat.
En mi opinión es la novela más contrarrevolucionaria que se ha escrito. ¿Por qué? Porque es una novela que derriba los dos muros.
Ich halte Der Mann, der Hunde liebte, für den antirevolutionärsten Roman, der in Kuba geschrieben wurde. Er erklärt am Beispiel des Verrats an Trotzki und der Pervertierung Ramón Mercaders, warum der Traum einer ganzen Generation scheiterte, die an die Revolution glaubte. Er zeigt einerseits die düsteren Abgründe des kommunistischen Systems und wie die Menschen manipuliert werden, die davon völlig überzeugt sind, und wie andererseits ein ganzes Land, das auf der gleichen Grundlage aufgebaut wurde, zugrunde geht. Padura hat in diesem Roman viel mehr über Kuba zum Ausdruck gebracht, als er jemals in einer öffentlichen Kritik äußern würde.
Was ist Leonardo Padura für ein Mensch, dass er es wagen kann, sich mit seinen Romanen so weit vom vorgegebenen Dogma zu entfernen? Das habe ich mich immer wieder gefragt. Und zunächst einmal festgestellt, dass es sich in den bald 20 Jahren unserer Freundschaft kaum verändert hat. Das kurzrasierte Haar und der gepflegte Vollbart sind inzwischen weiß geworden. Das Kettenrauchen, mit dem er mich anfangs irritierte, hat er sich noch immer nicht abgewöhnt. Er unterbricht es jedoch bei längeren Gesprächen. Und er ist, trotz unzähliger internationaler Ehrungen und Einladungen von Staatspräsidenten wie dem Brasilianer Lula da Silva, so bescheiden wie früher geblieben. Auch wohnt er in Havanna nach wie vor in demselben Haus, in dem er geboren wurde. Ein Blick in die Biografie dieses 1955 Geborenen kann einiges erklären.
Ich stamme aus einer kleinbürgerlichen Familie. Mein Vater hatte einen einfachen Laden und wir lebten in einem eigenen Häuschen. Im Übrigen gehörte mein Vater zu einer Freimaurerloge. Meine Mutter war katholisch auf kubanische Weise. Sie glaubte auch an die afrikanischen Heiligen. Von meinen Eltern habe ich zweierlei gelernt: bescheiden zu bleiben und brüderlich zu sein. Ich bin in Mantilla, einem einfachen Stadtviertel, unter normalen Menschen aufgewachsen. Zu uns kamen Leute aus besser gestellten Schichten und ganz arme Leute, Schwarze, Weiße, Chinesen. Wir lebten das Prinzip der Gleichheit, das in den 1960er Jahren nicht nur bei uns zu Hause praktiziert wurde, sondern in der gesamten kubanischen Gesellschaft.
In den 1970er Jahren hat er dann Hispanistik, hispanoamerikanische Literatur, an der Universität von Havanna studiert.
Und zwar ohne einen Cent dafür zu bezahlen, in einer damals wunderbaren Universität mit sehr guten Professoren und einigen Beschränkungen. Beispielsweise durfte man Jorge Luis Borges offiziell nicht lesen, was wir dennoch taten, wie all die übrigen verbotenen Autoren. Cabrera Infante, Vargas Llosa, was immer wir wollten. Ich muss dazu sagen, dass ich am Anfang des Studiums literarisch völlig unbedarft war. Denn ich hatte bisher mein Leben damit verbracht, Baseball zu spielen.
1980 gelang es ihm dennoch, mit der ihm eigenen Intelligenz seinen Abschluss an der Universität zu machen und beim Caiman Barbudo, der Zeitschrift des Kommunistischen Jugendverbands, als Mitarbeiter anzufangen.
Estoy allí tres años. Me expulsan del Caimán Barbudo porque decían que yo tenía problemas ideológicos.
Da blieb ich drei Jahre, bis ich wegen ideologischer Probleme versetzt wurde. Und zwar zu Juventud Rebelde, dem Zentralorgan der kommunistischen Jugend. Man wollte mich damit bestrafen, aber es war ein großes Privileg, denn auf diese Weise musste der bis dahin ganz auf seine akademische Welt konzentrierte Student von heute auf morgen das Handwerk des Journalisten lernen. Dadurch erhielt ich eine tiefere Einsicht in die Kultur und vor allem in die nicht offizielle Kultur, die nicht in den Geschichtsbüchern steht.
Diese Strafversetzung war Leonardo Paduras erste ernsthafte Konfrontation mit dem System. Danach übernahm er 1990-91 die Redaktion von La Gazzetta di Cuba, der Zeitschrift der UNIAC, der heute noch angehört. Offizielle politische Funktionen hat er nie ausgeübt. In die kommunistische Jugend oder in die Partei ist er nie eingetreten, denn seine persönliche Unabhängigkeit war ihm stets wichtig. Anders als Amir Valle hat er Auseinandersetzungen mit dem Regime vermieden und sich nie kritisch in die Politik eingemischt.
Für Padura gibt es einige thematische Tabus, wie auch für andere Autoren seiner Generation. Sie vermochten sich zum Beispiel von den Führern der Revolution nicht so weit zu distanzieren, dass sie über sie kritisch schreiben konnten. In ihren Büchern findet sich keine direkte Kritik an Fidel Castro oder an Raúl Castro oder an anderen aus der oberen Nomenklatur. Wie Padura in »Der Mann, der Hunde liebte«, Mercader, der Mörder Trotzkis, hätte seine letzten Jahre nicht ohne Zustimmung Fidel Castros in Kuba verbringen können. Doch im Roman ist davon nirgends die Rede. Die Autoren dieser Generation greifen stattdessen lieber die Funktionäre der mittleren Ebene an.
Wie Leonardo Padura 1991 in seinem wichtigsten Roman der frühen Jahre, Ein perfektes Leben, wo er das System der Korruption anhand eines leitenden Angestellten in einem Ministerium darstellt. Der Autor hat im Lauf der Zeit so manche politischen Zumutungen auf sich genommen, denn er wollte nicht ins innere Exil gehen und schon gar nicht in die Emigration.
Mi lugar en el mundo está en Cuba. Yo soy un escritor cubano.
Mein Platz ist in Kuba. Ich bin ein kubanischer Autor, der über Kuba schreibt und der die Wirklichkeit mit all ihren Frustrationen und Hoffnungen zu verstehen versucht. Es wäre für mich wirklich sehr schmerzlich, ins Exil zu gehen, selbst wenn es freiwillig geschehe. Seit Jahren besitze ich auch einen spanischen Pass. Ich kann also problemlos überall hinreisen oder mich auch in Europa niederlassen. Ich bin schon ein bisschen seltsam, denn ich kann nur in diesem Haus, in dem ich geboren bin, schreiben. An diesem Ort in Mantilla, dem Stadtviertel, in dem meine ganze Familie lebte, hier bin ich verwurzelt.
So bedingungslos, wie er dazu steht, so fest hält er auch an seinen Grundprinzipien, ein Erbe seiner Eltern.
Hay un principio que yo defiendo y que es inalienable. Primero, la libertad de pensamiento.
Ein Prinzip habe ich immer verteidigt, die Freiheit des Denkens und die Meinungsfreiheit. Für beides habe ich mich stets uneingeschränkt eingesetzt und dies in zahllosen Interviews wiederholt.
Die Freiheit ist das höchste Gut des Menschen. Und Gott kann nicht von uns verlangen, sie nicht auszuüben, wenn die Möglichkeit dazu besteht. Auf die Freiheit zu verzichten, ist in der Tat eine Sünde, eine Beleidigung Gottes. Aber wie du inzwischen ja weißt, hat alles seinen Preis. Und der Preis der Freiheit kann sehr hoch sein. Um Freiheit zu erlangen, muss der Mensch leiden. Auch dort, wo sie existiert oder wo behauptet wird, dass sie existiert. Denn es wird immer Menschen geben, die unter Freiheit etwas anderes verstehen und meinen, ihr Begriff von Freiheit sei der einzig wahre. Sie werden anderen ihre Sichtweise aufdrängen. Und das ist das Ende der Freiheit. Denn niemand kann dir vorschreiben, was du unter Freiheit zu verstehen hast.
Ketzer hat Leonardo Padura seinen Roman aus dem Jahr 2013 genannt. Und um Menschen, die ein selbstbestimmtes Leben führen wollen, geht es darin. Beispielsweise in dieser Passage, in der Rembrandt seinem jüdischen Kunstschüler Elias den Begriff der Freiheit erklärt. Padura hatte bereits in seinem Trotzki-Roman weit in der Geschichte zurückgegriffen, bis zum Beginn des letzten Jahrhunderts. Doch hier schlägt er einen noch viel größeren Bogen vom 17. Jahrhundert, dem goldenen Zeitalter der Niederlande, bis ins Kuba von heute. Er will, nach dem Stalinismus und der Pervertierung der Utopie, ein weiteres zentrales Thema aufgreifen, die Autonomie des Individuums.
Yo cuando me refiero al pasado.
Wenn ich mich mit der Vergangenheit beschäftige, dann suche ich immer nach Spiegelbildern, die die Gegenwart reflektieren. Denn ich will aus heutiger Sicht die ewig gleichen menschlichen und gesellschaftlichen Probleme behandeln. In Ketzer wollte ich ursprünglich über einen jungen Kubaner schreiben, der in Konflikt mit der Gesellschaft gerät, als er darauf besteht, seine individuelle Freiheit auszuüben. Doch wenn ich diese Aspekte Kuba, jugendlicher Freiheit so in Verbindung gebracht hätte, dann wäre dieser Roman rein politisch verstanden worden. Ich wollte das Problem aber nicht derart einengen, sondern wollte ihm eine philosophische Dimension geben. Ich mag nicht über Politik schreiben. In Der Mann, der Hunde liebte, war das nicht zu vermeiden. Wer über Trotzki schreibt, bei dem steht die Politik vor der Tür.
Der rote Faden, der die drei Geschichten in diesem dickleibigen Buch zusammenbindet, ist die Suche nach einem kleinen Ölbild, einem Christusporträt, das Rembrandt im 17. Jahrhundert gemalt hat. Es wurde zu einem Skandalon, weil er sich für sein Jesusmodell einen jungen Juden, eben diesen Elias, ausgesucht hatte, was streng verboten war. Dieses Bild gelangte in den Besitz einer jüdischen Familie, die 1939 aus Nazi-Deutschland auf einem Schiff fliehen will. Bei der Landung in Havanna erhält sie kein Visum. Sie versucht, die Behörden mit dem kostbaren Bild zu bestechen, wird aber nach Europa zurückgeschickt. Eine historisch verbürgte Tragödie. Das Bild blieb auf der Insel, wo es 2008 ein Enkel der jüdischen Familie sucht und dazu Mario Conde einschaltet.
Dieser Roman ist voller Ketzer. Rembrandt, sein Schüler Elias, der damals als Jude nicht malen durfte, Daniel, der Jude, der zum Katholizismus übertritt, weil er Kubaner werden will, die junge Jadin, die völlig anders leben will und sich dem Kollektiv verweigert, und Mario Conde, ein geborener Ketzer, der Privatdetektiv wurde, weil sein wenig konformes Verhalten nicht zu einem Polizisten in Kuba passt.
Auch Conde ist eigentlich ein Entwurzelter. Ein Alkoholiker, der an nichts und niemanden mehr glaubt, der nur noch halbwegs überleben will.
Mario Conde ist ein Vertreter meiner Generation und er entspricht vielen Personen, denen ich im Lauf der Jahre begegnet bin und die ebenso enttäuscht waren. Früher glaubten wir an die Zukunft, aber die Versprechungen wurden nicht erfüllt. Und jetzt sind wir in der Zukunft angekommen und hinter uns liegt eine Vergangenheit voller Frustrationen. Sie verkörpert Mario Conde. Nicht alle sind dabei so sympathisch wie er geblieben, doch alle haben die gleichen existenziellen Probleme.
Leonardo Padura verbindet mit der ihm eigenen Meisterschaft die desolate Situation im nachrevolutionären Kuba mit dem goldenen Zeitalter Rembrandts. Er zeigt die Blütezeit der niederländischen Kunst als ein Jahrhundert vieler Widersprüche, des Elends, der Repression und der Unduldsamkeit. Selbst dieser geniale Künstler wurde marginalisiert, als er sich der Hofmalerei verweigerte und ein realistisches Bild seiner Zeit zu entwerfen begann. Kuba im Jahr 2014. Nach den großen historischen Erkundungsreisen konzentriert sich Leonardo Padura in seinem Roman Die Durchlässigkeit der Zeit wieder entschiedener auf die Gegenwart der Insel. Die Lage hat sich erneut zugespitzt. Die Wirtschaftsreformen haben zu einem sozialen Desaster, zu Massenarbeitslosigkeit und einer tiefen Spaltung der Gesellschaft geführt. Dabei ist eine kleine Kaste von Geschäftemachern und Spekulanten entstanden, die sich alles leisten kann.
Früher hatten nur die ganz hohen Tiere und die Kinder der hohen Tiere und die Frauen und Geliebten der hohen Tiere solche Häuser und führten so ein Leben. Jetzt gibt es außer den hohen Tieren eine Menge Gauner, die Kohle gemacht haben, indem sie Leuten, die am Arsch sind und Geld brauchen, alles abluchsen, was sie haben.
In keinem seiner früheren Romane hat der Autor eine solche Misere inmitten eines Kriminalfalls ausgebreitet. Mario Contes ehemaligem Schulfreund Bobby ist von einem Ex-Lover ein kostbares Familienstück, eine schwarze Madonna, gestohlen worden. Durch diesen Raub lernt der Privatdetektiv eine ihm bis dahin weitgehend verborgene Welt kennen.
Se ha ido deteriorando. No hay respuestas
Die Wirklichkeit hat sich verfinstert. Es gibt keine angemessenen wirtschaftlichen Lösungen für die herrschende Krise. Nur nette Reden der Politiker und Aufrufe durchzuhalten. Aber es gibt neue beklagenswerte Erscheinungen. Die Machenschaften im Kunsthandel, die wachsenden Armenviertel, die Exzesse des Tourismus und des Reichtums, die fehlende Perspektive. Das alles hat zu einer großen Enttäuschung bei vielen Kubanern geführt.
Wirklich erschreckend an diesem Roman ist für mich jedoch das Massenelend, das Padura mit aller Drastik vor Augen führt. Mario Conde sucht in einem dieser Viertel am Rand von Havanna nach der Madonna. Und selbst für ihn, den abgebrühten Kriminalisten, sind die Zustände neu.
Nach kaum 100 Meter auf der früher einmal asphaltierten Straße waren Conde und seine Freunde in eine andere Dimension von Zeit und Raum gelangt. In die Welt der Unsichtbaren. Das Gewirr der Gassen aus gestampfter Erde wurde immer enger und verwinkelter. Auf beiden Seiten der Wege standen zwischen aufgetürmten Erd- und Schutthügeln Behausungen in allen Formen, die umso verfallener waren, je weiter sich die Männer in einem der vielen holprigen Seitenwege verloren. Die Hütten waren aus Steinblöcken oder Ziegelsteinen oder wurmstichigem Holz zusammengezimmert, andere aus kaputten Zinkblechen oder sogar Pappkartons. Manche waren gegen Regen und Sonne mit nichts als wasserdichtem Papier, geteertem Stoff oder Plastikplanen gedeckt und prekär mit Steinen oder Eisenstangen beschwert. Die Gesetze des Städtebaus, der Architektur und auch der Schwerkraft schienen unbekannt in dieser chaotischen Ansammlung von Elendshütten, die einem den Atem nahm. Conde, der jeden Tag auf der Suche nach alten Büchern durch Havanna lief, hatte geglaubt, die heruntergekommensten Gegenden der Stadt zu kennen. Das, was man nach seinen Maßstäben arm nennen konnte. Jetzt aber sah er den Bodensatz von Havanna. Das Schlimmste vom Schlimmsten.
Als ich 1976 zum ersten Mal Kuba kennenlernte, habe ich solche Zustände nirgends gesehen. Fidel Castro hat es mit seiner Revolution geschafft, die Not zu beseitigen. Die Menschen lebten bescheiden, aber alle unter halbwegs gleichen Bedingungen, in jener egalitären Gesellschaft, von der Leonardo Padura sprach. Heute herrscht in einzelnen Gegenden auf der Insel ein Grad an Verelendung, wie in vielen Ländern Lateinamerikas seit langem die Regel ist. Padura gelingt es auch hier, die soziale Aufklärung mit seiner historischen Obsession zu verbinden. Die schwarze Madonna ist keine der üblichen hölzernen heiligen Figuren, sondern ein uraltes, kostbares Erbstück, das einst Antonio Barral im 14. Jahrhundert an sich nahm. Diese fiktive Idee erlaubt es dem Autor, tief in die Historie abzutauchen und die abenteuerliche Geschichte der edlen Madonna vom Mittelalter bis ins Kuba der Gegenwart zu erzählen.
Wir glauben immer, große Männer würden die Geschichte bestimmen. Das mag ja manchmal zutreffen. Wir normale Menschen sind jedenfalls eher Spielball der Geschichte, die in unser Leben eingreift. Das ist ein Thema, das mich fasziniert und das ich in die Durchlässigkeit der Zeit reflektiere. Antonio Barral ist eine ganz und gar fiktive Gestalt, die in verschiedenen Epochen erscheint und immer wieder Schicksalsschläge durch die wechselvollen Zeitläufe erlebt. Genauso wie Mario Conde in seinem Leben.
Welch eine erdrückende Menge an Jahren. Und dazu der obszöne Klang des Wortes. 60. 60. Da platzte etwas, aus dem zischend Luft entwich. 60. War das nicht eine endgültige Bestätigung dessen, was sein Körper ihm seit einiger Zeit vermeldete? Eingerostete Knie, Lenden und Schultern, eine verfettete Leber, ein immer träger werdender Penis. Und erst sein Geist. Verkümmerte und für immer verlorene Träume, Pläne, Wünsche. Das obszöne Nahen des Alters.
Kein anderer auf der Insel lebender Autor als Leonardo Padura kann es wagen, einen so hoffnungslosen Roman über die kubanische Lebenswirklichkeit zu schreiben. Wie ist das in diesem repressiven Regime überhaupt möglich? Amer Valle versucht eine Antwort.
Una de las cosas que a mí me gusta más de Padura es que su criterio es el suyo.
Was mir an Padura so gut gefällt, er kennt nur ein Kriterium, sich selbst. Seit er mit dem Journalismus aufgehört hat, hat er auf seiner individuellen und literarischen Unabhängigkeit bestanden. Und er hat Glück gehabt. Er wird von einem wichtigen spanischen Verlag wie Tusquets verlegt. Seine Bücher verkaufen sich sehr gut. Er ist international sehr renommiert und kann von der Literatur leben, was in Kuba sonst nicht möglich ist. Er ist dadurch völlig unabhängig von den kubanischen Institutionen.
In el caso de Padura no ha tenido ni siquiera que depender de las instituciones cubanas.
Dust in the wind. Alles, was sie sind, ist Staub im Wind. Der legendäre Song der US-amerikanischen Rockband Kansas ist Leitmotiv und Titel des neuen Romans von Leonardo Padura. Denn wie Staub im Wind sind Millionen von Kubanerinnen und Kubanern allein seit den 1990er Jahren in alle Welt geflohen. Die fortgesetzte Emigration, das Exil, ist das zentrale Thema dieses Romans.
Y hoy en día están saliendo de Cuba muchísima gente de la generación de mis hijos.
Auch heute verlassen noch zahlreiche Menschen Kuba, darunter viele aus der Generation meiner Kinder, so zwischen 30 und 35 Jahren auf der Suche nach besseren Möglichkeiten. Und nicht nur aus politischen Gründen. Die meisten sind sogar gut ausgebildet, wie es auch die Emigranten der älteren Generation waren. Sie alle sehen jedoch keinerlei Perspektive in diesem Land.
Noch nie hatten so viele Menschen mit reinen und festen Überzeugungen alle Vorzüge genossen, die ihre Gesellschaft bot. Vielleicht hatten sie sich gerade deshalb mit dem geforderten und eingeplanten Gehorsam einverstanden erklärt und auf so vieles verzichtet. Als dieses als Normalität verkleidete prekäre Gleichgewicht, an das sie sich gewöhnt hatten, zusammenbrach, wurden sie auf äußerst unsanfte Weise aus der Bahn geworfen. Auf einmal sahen sie ihr Leben und ihre Welt mit ganz anderen Augen. Jahrzehntelang waren sie folgsam immer nur in ein und dieselbe, von anderen vorgegebene Richtung gegangen. Nun wurden sie in alle Winde auseinandergetrieben.
Wie Staub im Wind ist ein vielstimmiges Werk. Es umfasst den Zeitraum von 1990, als Kuba nach dem Niedergang der Sowjetunion sein eigenes Debakel erlebte, bis 2016, als US-Präsident Obama Havanna besuchte und neue Hoffnung auf Veränderung aufkeimte. Im Zentrum steht eine Gruppe von Freundinnen und Freunden, der Clan genannt, der sich regelmäßig im Haus von Clara trifft.
Sie bilden eine Art Querschnitt durch meine Generation, aber keiner von ihnen ist Schriftsteller. Das war mir wichtig, weil ich bereits einen Roman über einen Autor geschrieben habe. Alle haben also andere Berufe, sind Ingenieure, Ärzte, Architekten, Physiker, Mathematiker, Künstler. Denn meine Generation kam zumeist von der Universität. Ich wollte zeigen, was wir waren und was aus uns geworden ist. Denn so viele gingen ins Exil. Und viele haben auch nicht das gefunden, was sie erwartet haben. Ein Hochschullehrer schlägt sich zum Beispiel als Buchhändler durch. Und ein Verleger arbeitet in einer Telefonzentrale in Madrid.
Einige von ihnen sind auch auf der Insel geblieben, wie Clara, die zentrale Gestalt des Romans.
Clara ist meine Lieblingsfigur in dieser Geschichte. Mit ihr identifiziere ich mich, mit ihrem Festhalten an einer Gruppe von Menschen, mit ihrer Sehnsucht nach etwas Bleibendem, wie diesem Viertel am Rand von Havanna oder diesem Haus, in das sie sich wie eine Schnecke zurückgezogen hat.
Wie der Autor in seinem Haus in Mantilla. In all seinen Büchern hat er autobiografische Elemente verarbeitet, aber in keinem so viele wie hier. Denn dieser Exilroman dient auch seiner Selbstvergewisserung und der Rechtfertigung, warum gerade er, der sich so kritisch wie kaum ein anderer Schriftsteller mit seinem Land auseinandergesetzt hat, es keinesfalls verlassen will. Ein weiteres Padura sehr wichtiges Thema, das er in mehreren seiner Büchern angeschnitten hat und der mir hier am Beispiel dieses Clans besondere Bedeutung gibt, ist die Freundschaft.
Todo este grupo que vivió como una familia empieza a dispersarse.
Diese Gruppe, die wie eine Familie existiert, beginnt sich zwar aufzulösen, die Einzelnen verlieren aber nie ihre Beziehungen untereinander. Selbst dann nicht, wenn sie sich an ganz verschiedenen Orten befinden, ganz unterschiedliche politische Meinungen und finanzielle Möglichkeiten besitzen. Denn einer der großen Vorteile des Homo sapiens besteht in der Fähigkeit, Beziehungen durch Liebe, Freundschaft, Solidarität und gleiche Überzeugungen herzustellen. Für mich hat Freundschaft einen besonders hohen Wert. Und obwohl ich sehr viele Fehler habe, einen Freund habe ich noch nie verraten.
Doch von solchen Grundsätzen Paduras lässt sich das Regime nicht beirren. Und auch nicht von seinem literarischen Talent, heikle Themen wie das Exil sehr differenziert und auf höchstem literarischem Niveau zu gestalten. Es missachtet jemanden wie ihn unbeeindruckt, wie er mir bei unserem letzten Gespräch in diesem Jahr erzählte.
Vor ein paar Wochen strahlte das kubanische Fernsehen ein kleines Programm aus, indem ich über Mario Conde berichtet habe. Das war das erste Mal nach 10 Jahren, dass von mir wieder im Fernsehen die Rede war. Als ich den Princesa de Asturias-Preis, einer der höchsten spanischen Auszeichnungen, erhielt, gab es nicht den geringsten Glückwunsch einer wichtigen, offiziellen Kulturinstitution und auch keine Bekanntgabe der Würdigung. Das ist der Preis für meine Unabhängigkeit.
Seinen Kollegen Amir Valle wundert die offizielle Respektlosigkeit nicht.
Ellos no han podido todavía procesar el éxito de Padura y como el éxito de Padura ha sido cada vez mayor.
Sie wissen noch immer nicht so recht, wie sie mit Paduras Erfolg umgehen sollen. Er ist geradezu davon galoppiert, zum Bestseller geworden, hat höchste spanische Auszeichnungen erhalten, wurde sogar für den Nobelpreis nominiert. Diese Karriere konnte das Regime nicht aufhalten. Wenn es diesen hochgelobten Schriftsteller nicht ganz ans Ausland verlieren wollte, mussten sie den Nationalpreisträger der kubanischen Literatur wenigstens in kleinen Auflagen verbreiten. Er wird in Kuba nicht zensiert, sondern marginalisiert.
Dieses makabre Spiel hat das Regime allerdings im Juni 2021 unterbrochen. Inmitten politischer Turbulenzen, heftiger Auseinandersetzungen der Kulturschaffenden mit den Behörden und zahlreicher Verhaftungen erhielt er in Anwesenheit von Staatspräsident Díaz-Canel die Ehrenmedaille Alejo Carpentier für besondere Verdienste um die kubanische Kultur, die erste staatliche Würdigung nach 10 Jahren des offiziellen Verschweigens. Sie diente dem Kulturministerium wohl dazu, einen Keil in die Front der oppositionellen Kulturschaffenden zu treiben. Der Autor war perplex.
Ich weiß wirklich nicht, was der Grund für diese Entscheidung war. Ich fühlte mich geehrt, weil der Preis mit dem Namen Alejo Carpentiers verbunden war, über den ich 2 Bücher geschrieben habe und den ich sehr bewundere.
Er akzeptierte die Ehrung und ließ offiziell wissen,
vielleicht bedeutet diese Anerkennung eine Änderung der bisherigen Politik in Bezug auf mein Werk und meine Person. Diese Medaille ist jedenfalls für mich ein Anreiz, mein Werk wie bisher fortzusetzen und auf die ernsthafteste Weise die Widersprüche in der gegenwärtigen kubanischen Gesellschaft darzustellen.
In 3 Jahrzehnten hat es Leonardo Padura geschafft, vom geschätzten Krimi-Autor zu einem der bedeutendsten Schriftsteller nicht nur Kubas zu werden. Er hat die Unabhängigkeit, die er sich mit der Zeit geschafft hat, stets genutzt, um die Zwänge des Regimes zu unterlaufen und mit seinem unbestechlichen Blick den Niedergang seines Landes festzuhalten.
Der Fall Padura. Ein kubanischer Autor und die Zwänge des Regimes. Von Peter B. Schumann. Es sprachen Wolfgang Rüther, Daniel Berger, Axel Gottschick und der Autor. Ton und Technik Oliver Dannert und Caroline Thon. Regie Philipp Brühl. Redaktion Thilo Guschas. Produktion Deutschlandfunk 2022.